Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Aufnahme bei Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Wir haben immer noch den November und ich habe euch ja gesagt, dass es hier bei mir auf dem Kanal und natürlich auch im Podcast rund das Thema Lungenkrebs geht, weil ich finde, es wird immer viel zu wenig darüber geredet und deswegen ist es mir ganz, ganz wichtig, in diesem Monat ganz viel Aufklärung auch zu machen. Und da habe ich mir auch ja die perfekte Person zu eingeladen, weil die liebe Julia, die macht nämlich ganz, ganz viel Aufklärung über das Thema Lungenkrebs auch. Und sie wird heute uns ein bisschen mitnehmen auf ihre Reise und uns ein bisschen erzählen, dann eben auch, was ihre Aufgaben auch heutzutage sind, was sie alles so ins Leben gerufen hat mit anderen Betroffenen vor allem. Auch da freue ich mich sehr, dass wir heute in den Austausch gehen. Und zwar ist Julia 47 Jahre alt und hatte 2016 die Diagnose Lungenkrebs und damals auch schon direkt mit Hirnmetastasen. Und darüber sprechen wir unter anderem auch heute mit der lieben Julia. Und jetzt begrüße ich sie aber erstmal. Liebe Julia, schön, dass du da bist und dass du uns heute ein bisschen deine Geschichte erzählst.
Ja, hallo Kendra. Schön, dass du mich eingeladen hast.
Sehr, sehr gerne.
Zum Lungenkrebsmonat ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren, ein bisschen Material für Menschen, die sich dafür interessieren, die betroffen sind. Eine tolle Chance. Dankeschön.
Sehr, sehr gerne. Und ich sage es ja auch immer wieder, wenn es euch nicht geben würde, dann hätte ich hier auch wenig im Podcast zu erzählen. Dementsprechend freue ich mich natürlich auch immer über jeden Interviewgast, den ich hier habe. Und so wie ich es ja auch eben schon gesagt habe, möchte ich natürlich auch ganz, ganz viel Aufmerksamkeit euch geben zum Thema Lungenkrebs im Monat. Ich weiß, es ist auch der Männermonat, aber ich habe mir den Lungenkrebsmonat eben auch rausgesucht im November, weil ich finde, es wird immer noch viel zu wenig darüber gesprochen. Wie siehst du das?
Ich finde das auch. Also wenn man bedenkt, ist Lungenkrebs eigentlich so eine der häufigsten Krebsarten ist, also so knapp hinter Brustkrebs, genau. Aber auf jeden Fall, sie gehört zu den obersten drei. Es ist aber vor allen Dingen eine der tödlichsten Krebsarten. Und es hat mit die höchste Todesrate und dafür, dass es so viele Menschen betrifft und dass so viele Menschen immer noch an dieser Krankheit sterben müssen, hat es sehr wenig Aufmerksamkeit. Und es hat ganz lange, wurde es so ein bisschen totgeschwiegen, muss man auch sagen. Also es gab gar nichts für Lungenkrebspatienten, keine Initiativen, keine Anlaufstellen, keine Beratungsstellen, gar nichts, keine Gruppen. Es gibt heute, es fängt jetzt erst wieder an, sich so langsam aufzubauen, weil man auch sehr lange wenig Hoffnung hatte bei Lungenkrebs. So 2010, glaube ich, da lag die Überlebensrate noch so für metastasierten Lungenkrebs bei einem Jahr, nicht mal einem Jahr.
Okay.
Und das war eben ganz, ganz, ganz lange so, dass Lungenkrebs als eben eine der Krankheiten galt, wo man auch sehr schnell dran stirbt und wo sehr schnell eine Metastasierung passiert. Und es stimmt auch, Lungenkrebs metastasiert so schnell. Deswegen werden so viele metastasiert eben auch erst diagnostiziert. Über 85% haben schon eine Metastasierung bei der Erstdiagnose.
Ja.
Es passiert eben gerade auch so eine kleine Revolution in der Forschung. So seit 2015, 16, 17, 18 erst, also eigentlich schon so gerade mit der Zeit, wo ich meine Diagnose bekommen habe und aufwärts, da fing so eine richtige große Entwicklung an, richtiger Boom, dass man entdeckt hat, dass es ganz viele Mutationen gibt, ganz viele Anpackpunkte, wo man mit ganz verschiedenen Therapien an Lungenkrebs rangehen kann und die auch sehr erfolgreich und lange behandeln kann. Und das ist wirklich toll. Und da ist auf einmal auch Lungenkrebs interessant geworden und spannend geworden. Und dann hat man auch angefangen, wieder hinzugucken und in die Forschung zu investieren und Forschung zu betreiben. Und da ist wirklich unfassbar viel passiert. Und das ist auf der Seite der Medizin so und auf der Seite der Patienten ist es so, dass wir uns ja versuchen, so ein bisschen beim Brustkrebs was abzugucken. Also beim Brustkrebs, da gibt es eben ganz viele Initiativen. Es gibt ganz viele aktive Menschen, Kampagnen, Beratungsstellen, Vereine, alles Mögliche für die Patienten. Und das ist ja häufig von den Patienten selber initiiert worden.
Ja, natürlich.
Und es konnte initiiert werden, weil eben die allermeisten geheilt wurden und überlebt haben und viele Richtig. Danach gesagt haben, jetzt möchte ich aber etwas Zeit und Engagement investieren. Und beim Lungenkrebs war das nicht möglich, weil, wie gesagt, die Leute sind einfach gestorben. Die waren einfach nicht mehr da.
Ja.
Und jetzt haben wir so eine erste Generation von Patienten, die eben schon einige Jahre da sind und die jetzt gemeinsam anfangen können, ein bisschen was aufzubauen.
Wow, Wahnsinn.
Und das ist eigentlich die Mutmachergeschichte, die ich erzählen kann. Ich kann nicht erzählen, dass ich irgendwie froh bin, dass ich doch Krebs bekommen habe, weil ich letztendlich tatsächlich doch auch daran sterben werde. Das ist für mich doch immer noch ziemlich sicher. Und ich kann jetzt auch nicht so Mut machen, dass ich an Wunderheilungen glaube oder dass ich diejenige bin, die sagt, mit guter Ernährung und ein bisschen Yoga wird das alles schon und da werde ich auch irgendwann geheilt.
Leider
werden.
Nicht.
Und das richtige Mindset, das hilft mir dabei leider auch nicht so ganz. Da bin ich eben doch ein bisschen sehr schulmedizinisch verankert, aber ich verdanke der Schulmedizin ja auch echt viel. Als ich 2016 meine Diagnose bekommen habe, da habe ich gerade geheiratet. Ich sage das immer, weil das für mich eben eigentlich der Beginn von einem neuen Lebensabschnitt war.
Ja, na klar.
Also
ja,
eigentlich war das der Moment, wo man sich denkt, okay, jetzt habe ich doch nochmal andere Pläne im Leben, jetzt will ich mir was aufbauen. Hm. Jetzt gucken wir, ob wir uns irgendwie ein Haus bauen, Kinder kriegen, wie sieht es mit der Karriere aus, wie will ich das planen. Und ein paar Tage nach meiner Hochzeit saß mir halt ein Arzt gegenüber und sagte, es tut mir leid, es ist doch Krebs, was sie zuerst gar nicht glauben wollten, weil ich eben eigentlich, das hören wir sehr oft, zu jung für Lungenkrebs bin. Und er sagte, es tut mir leid, aber es ist doch Krebs und ich fürchte, diesen Kampf werden sie nicht gewinnen können. Und er sagte, mit ein bisschen Glück schauen wir mal, wie viele Monate wir noch bekommen werden. So, das war die Prognose, Hirnmetastasen, Metastasierung in der Lunge und in den Lymphknoten, im Mediastinum, am Hals, also schon ziemlich umfangreich auch.
Das volle Programm.
Das volle Programm und eigentlich auch so eine direkte Todesdiagnose, kann man schon sagen. Unbehandelt sicherlich. Obwohl ich bis dahin überhaupt keine Symptome hatte. Also gar nichts.
Okay, ja. Das ist ja und das Tückische da dran, ne?
Ja, das ist das Tückische. Deswegen werden wir meistens metastasiert. Man kann auch nichts ertasten, man kann nichts sehen. Und der berühmte Husten, den man so denkt, also der ist auch nicht bei jedem da. Ich hatte gar keine Symptome.
Ach
ich hatte
so, gar nicht. Okay.
So ein ganz leichtes Druckgefühl hier oben eigentlich am Hals. Und habe vielleicht gedacht, vielleicht ist was mit der Schilddrüse oder so. Mhm. Das kam mir nur so merkwürdig vor. Ich wusste nicht, was das ist. Es war gar kein schlimmes Symptom. Und deswegen bin ich zur Hausärztin gegangen, die das Atemgeräusch auch merkwürdig fand und mich deshalb direkt auch zum Röntgen geschickt hat.
Mhm.
Also da hatte ich Glück im Unglück. Bei mir ging die ganze Diagnostik sehr schnell und sehr glatt. Das hat nicht lange gedauert, bis ich die Diagnose hatte.
Mhm.
Und ich hatte auch wahnsinnig großes Glück. Ich wusste nicht viel über Krebs, aber dass sich irgendwie Krankenhäuser so ein bisschen spezialisieren, das wusste ich schon. Und meine Hausärztin, die wollte mich eigentlich so ins Krankenhaus um die Ecke schicken und sagte, dann gehen Sie da mal hin zum CT und zur Bronchoskopie. Und ich dachte, nee, wenn was an der Lunge ist, dann möchte ich lieber direkt ins Zentrum rein. Und das war wirklich mein Glück. Also ich bin 2016 damals direkt getestet worden. Damals wurde diese Mutationstestung bei mir durchgeführt, die heute immer noch bei, ich glaube, nur 60% der Patienten gemacht wird. Es gibt heute immer noch ganz viele Krankenhäuser, die haben davon noch nichts gehört. Hm. Oder die denken, ach, das ist so selten bei Patienten, das lohnt sich gar nicht. Das ist nicht selten. Inzwischen weiß man, dass wahrscheinlich von solchen Mutationen bis zu 50% der Patienten betroffen sind.
Boah.
Also es lohnt sich durchaus, eine umfangreiche Testung zu machen und Tumortestung sollte immer erfolgen. Und damals wäre in dem Krankenhaus um die Ecke, wo ich eigentlich hin sollte, wurde nicht getestet. Also dann wäre ich nicht mehr im Leben, wenn ich die Entscheidung nicht getroffen hätte, ins Zentrum zu gehen. Und deshalb ist es auch total wichtig, heute noch in ein zertifiziertes Lungenkrebszentrum zu gehen und sich da untersuchen zu lassen.
Ja, absolut. Und es ist auch so wichtig, dass du darüber sprichst, weil wie viele wissen das letztendlich auch gar nicht oder wie vielen fehlt auch die Kraft, eben sich darüber überhaupt zu informieren, wenn nämlich diese Diagnose kommt und du hast jetzt zum Beispiel keinen Rückhalt, wie das jetzt bei dir war, dass du jetzt eben gerade frisch verheiratet warst dann eben auch. Und viele Krebspatientinnen sind ja auch beispielsweise alleine oder wissen gar nicht, an wen sie sich wenden können dann auch haben dann eben nicht den perfekten Arzt an seiner Seite oder an ihrer Seite dann eben auch, ne? Also die dann eben auch genauso vorgehen, so wie du das jetzt auch gesagt hast. Und das ist eben auch, ja, dieses Fatale vor allem auch daran, dass dann auch Ärzte sagen, gehen Sie mal in das nächste Krankenhaus hier direkt um die Ecke und wahrscheinlich dann auch selber nicht wissen.
Immer noch,
ja, ja, und das.
Ja, und das war schon Glück, weil ich wusste auch nichts über Krebs. Ich hatte bis dahin auch gar keine Berührungspunkte damit. Ich hatte keine Ahnung. Und dann kam die Krebsdiagnose und das war mir schon klar bei so einer umfassenden Metastasierung. Ich dachte eigentlich, okay, da kann man wirklich nichts machen. Also Hirnmetastasen, ne? Dann ist es einfach vorbei.
Ja.
Insofern habe ich mir auch wirklich gar keine Hoffnungen gemacht in irgendeiner Form. Und der Arzt sagte das so zu mir und ich habe direkt gedacht, okay, das war's jetzt, aber ich will keine Angst haben. Das war irgendwie der Gedanke, der ganz zentral war in dem Moment. Egal was kommt, ich will keine Angst haben. Also ich hatte in meinem Leben eigentlich immer Angst vor dem Tod. Das war schon ein Gedanke, der mich immer mal wieder begleitet hat. Und der mich nachts auch mal wach gehalten hat, dass ich mir vorgestellt habe, wie endlich das Leben ist und wie das ist, unendlich lange tot zu sein. Dieses Endgültige.
Ja.
Und es hat mir schon in meinem Leben auch immer mal wieder Angst gemacht und mich beschäftigt. Und das war wirklich der Gedanke, der total zentral war und der auch dann irgendwie mir weitergeholfen hat. Das war schon dann das Mantra. Also ich habe diese Angst, die ich früher hatte, als ich noch nicht so eine Diagnose hatte, habe ich tatsächlich seit der Diagnose auch nicht mehr gespürt.
Wow.
Und ich glaube, das ist schon gut, sich auch immer mal wieder damit auseinanderzusetzen als metastasierter Patient. Sondern das ist immer so ein Drahtseilakt. Zwischen, es gibt ja auch noch Hoffnung und man möchte ja auch Hoffnung behalten und positiv sein und sich selbst auch ausgleichen. Aber man darf die Themen, die große Angst machen und die ja auch real da sind, nicht zu weit von sich wegschieben und nicht zu sehr verdrängen. Denn das ist auch fatal.
Total. Absolut. Liebe Julia, lass uns mal so ein bisschen zurückgehen. Du hast ja eben schon gesagt, es gab keinerlei Symptome, als du die Diagnose bekommen hast. Aber kannst du uns noch ein bisschen mal in diesen Moment mit reinnehmen, als du es dann unter anderem auch erfahren hast und als der Arzt dir wirklich knallauffall gesagt haben, das werden sie definitiv nicht überleben. Wie war das für dich?
Das war ein Schock damals. Also ich habe eine ganz große Ruhe in mir auf einmal gespürt.
Oh, okay.
Also es kam richtig wie so eine Glocke, die so über mich gestülpt wurde. Und es war einfach ein Schock. Das hat auch noch eine ganze Weile angehalten. Das habe ich hinterher gemerkt, als ich festgestellt habe, dass ich auch Wochen oder Monate ganz schlecht an diesen Moment zurückdenken konnte, ohne dass sich in mir alles zusammengezogen hat oder ich mich direkt losweinen musste.
Ja, natürlich.
Dass es eben schon doch eine traumatische Situation war. Ne?
Wenn plötzlich
jemand vor dir steht und sagt, so, sie müssen jetzt sterben, dann ist das einfach auch ein Trauma. Das ist so.
Ja,
ne?
Absolut.
Aber ich bin auch immer wieder erstaunt, wie unterschiedlich Patienten damit umgehen. Ich finde, im Vergleich habe ich sogar relativ lange dazu gebraucht. Ich habe das erste halbe Jahr, habe ich große Schwierigkeiten gehabt, mich damit auseinanderzusetzen mit der Diagnose. Ich habe das schon akzeptiert. Und trotzdem so die Arztbriefe zu lesen, das Wort Palliativ zu lesen, das so an mich ranzulassen, das hat ein gutes halbes Jahr gedauert, mindestens. Und es war mir eine große Hilfe, dass nach einem halben Jahr meine Ärztin damals im Krankenhaus, meine Onkologin, mir einen Patienten, mir eine Einladung zugeschickt hat zu einem Patiententag in Köln.
Aber toll.
Das war der allererste Patiententag für Mutationspatienten wie mich.
Cool.
Und ich hatte total Angst davor, da hinzugehen.
Ja, das verstehe ich absolut.
Weil ich irgendwie dachte, da sehe ich jetzt Leute, die sagen mir vielleicht, hey, ich habe auch dein Medikament genommen, aber das hat gar nicht lange gewirkt. Und jetzt muss ich bald sterben oder so. Also ich habe mich schon ein bisschen auch geklammert an die Ungewissheit, dass mir da jemand sagt, hier, es ist toll. Also der Moment war ja zwischendurch, nach zwei Wochen, mein Arzt hat sich wahnsinnig für mich eingesetzt, diese Mutationsanalyse schnell durchgeführt wird.
Wahnsinn.
Dann kam er freudestrahlend auf mich zu und sagte, Sie haben eine Mutation, Sie haben die Alpenmutation. Und ich hatte natürlich überhaupt keinen Schimmer, wovon er redet. Keine Ahnung. Aber ich dachte, gut, wenn der sich so freut, ist das schon mal ein super gutes Zeichen. Und dann haben die mir halt erklärt, sie nehmen jetzt Tabletten und es gibt auch ein paar Tabletten und die werden sie nicht heilen, aber das wird den Krebs erstmal aufhalten und sie werden auch resistent werden, also die Tabletten werden nicht ewig wirken und dann müssen wir gucken, dass es eben neue Medikamente für sie gibt, aber jetzt haben wir erstmal Zeit. So, das war die Aussage. Und ich wusste halt nicht, wie viel Zeit hat man jetzt?
Ja,
also,
na klar.
Und auch, will ich das überhaupt wissen? Also ich wollte das auch erstmal auf keinen Fall wissen. Wie viel Zeit? Denn es gibt Zahlen dazu, wie lange die Medikamente wirken. Und könnte sich das statistische Mittel ausrechnen. Und ich habe auch gedacht, wenn ich zu so einem Patiententag gehe, vielleicht sagen die mir dann, sie haben jetzt noch 2 Jahre zu leben, ich will das gar nicht hören.
Ja, klar. Stehe ich.
Also es gab total viele Ängste. Aber ich dachte auch, ich muss da hingehen. Also vielleicht gibt es da auch eben Dinge zu erfahren, die ich wissen muss. Also ich muss dahin. Und dann bin ich mit meinem Mann dahin und habe ihm zuerst gesagt, du gehst da rein, ich bleib draußen.
Du checkst mal die Lage hier.
Du checkst mal die Lage. Und dann bin ich natürlich mit rein und habe mir erstmal einen Vortrag angehört, wie ein Chirurg also schöne Handybilder gezeigt hat, wie er erstmal eine Lunge rausholt und da schön einen Tumor rausschneidet und wieder reinstopft. Dachte ich, gut, danach ist jetzt auch egal.
Jawohl, wirklich.
Und dann bin ich in den Workshop rein und der Arzt, wir waren zu viert, also wir waren 4 Alkpatienten, die aus dem Rheinland und dem Ruhrgebiet angereist sind. So wenige waren wir damals. In meinem Krankenhaus war ich die erste Patientin mit Mutation. Das war damals wirklich, es war in den Anfängen einfach. Und dann sagte der Arzt als erstes, also wir reden heute gar nicht über Zeiten. Ich werde gar keine Zahlen an die Wand werfen.
Da
war ich schon erstmal total erleichtert und dachte, okay, das kann doch gut werden hier. Und dann war der Austausch einfach sehr gut zwischen den Patienten und sehr erleichternd. Und das war, der hat einfach so ein bisschen erklärt, wie dieser Wirkmechanismus ist und was da im Körper passiert bei einer Altmutation und solche Sachen. Aber es gab halt keine Statistiken und da war der Arzt sehr sensibel und das war wirklich sehr schön. Und es war auch so eine erste wichtige Erfahrung von, der Kontakt mit anderen Patienten ist was Gutes. Und das kann dich stärken und das kann dir helfen. Und das war auch prägend für mich.
Ja, total.
Und danach war ich dann erstmal auch auf der Suche nach anderen Patienten. Es gab nur leider keinen. Und es gab im Internet keine Gruppen. Es gab in meinem Krankenhaus keine Patienten. Und es gab jetzt vom Krankenhaus leider auch keine Bestrebungen, irgendwie Patienten zusammenzuführen, außer bei solchen seltenen Patiententagen. Der nächste fand auch 4 Jahre später erst statt, wegen Datenschutz.
Ach so.
Datenschutz ist nicht immer der Freund von Patienten, im Gegenteil. Und dann habe ich eines Tages eine junge Frau bei mir im Wartezimmer gesehen und ich hatte die schon mal gesehen. Die war mal umringt von so ein bisschen Familie, also die war noch ein paar Jahre jünger als ich sogar. Ich war ja damals 38, sie Anfang 30. Und dann dachte ich so, kann das sein, dass sie hier die Patientin ist, weil da auch immer noch mal jemand Älteres bei war. Und dann wurden wir beide aufgerufen und zum Arztzimmer geführt. Und die Schwester ging eben rein, um uns anzukündigen, dass wir jetzt da werden. Und ich fragte sie nur schnell, hast du Lungenkrebs?
Ja.
Und ich so, hast du eine Mutation? Sie so, ja. Und dann wurde sie schon reingerufen ins Arztzimmer und kam dann wieder raus nach 10 Minuten. Und im Vorbeigehen drückte sie mir also ihre Telefonnummer in die Hand und ich ging rein. Das war damals die einzige Möglichkeit, Kontakte anzubahnen. Das klingt so wie 1920 oder so.
Genau, ja.
Und dann hatte ich meine erste Mutationsmitpatientin kennengelernt im Krankenhaus, und die auch hier in Düsseldorf wohnte. Und dann haben wir uns ein paar Mal auch getroffen, immer wieder, und waren die ganze Zeit in Kontakt. Und das war wirklich sehr schön. Und ich habe zeitgleich noch nach Selbsthilfegruppen mal geguckt, aber sowas gab es eigentlich auch in so einer großen Landeshauptstadt, aber Selbsthilfegruppen für Lungenkrebs gab es nicht. Ne? Weil, und dann gab es mal eine ganz kurz, dann war der Mann aber auch schon wieder verstorben. Das war dann auch so, ja. Nicht einfach. Also die ersten Jahre waren sehr geprägt davon, dass ich wirklich als Patientin sehr alleine war. Ich habe mich wie so ein Alien gefühlt. Ich war einmal im Monat im Krankenhaus, habe meine Tabletten abgeholt und es ging mir ja soweit auch ziemlich gut. Diese TKIs, diese Zumshämmer, sag ich mal, Inhibitoren heißen die, diese mit zielgerichteten TKIs nennt man die. Die haben schon starke Nebenwirkungen, jedes Medikament natürlich auf andere Art und Weise, aber insgesamt schon so, dass man doch ganz gut sein Leben auch weiterführen kann. So, und dann steht man so in seinem Leben, sitzt zu Hause und denkt so, was machst du denn jetzt?
Ja, genau.
Weil die ganzen Ziele, die man sich vorher überlegt hat, mit Haus bauen und Kinder kriegen, das macht nicht mehr so viel Sinn irgendwie, wenn man nur noch 3 oder 5 Jahre lebt oder selbst wenn du jetzt 10 Jahre versprochen kriegst. Also was macht man mit so einer absehbaren Zeitspanne? Was fängt man damit an? Dazu hatte ich auch erstmal keine Ideen.
Wahnsinn. Magst du uns ein bisschen erzählen, wie das war, als du dann die Diagnose bekommen hast und dann die ersten Therapien so angefangen hat, dass das eben auch mal für andere Mithörer dann eben auch mal so ein bisschen darüber erzählst, auch gerade was so Nebenwirkungen zum Beispiel auch geht, ob die Tabletten dann nochmal umgestellt worden sind, ob es Operationen gab?
Also ich weiß, dass häufig die Patienten in deinem Podcast das so ein bisschen genauer erzählen. Mhm. Ich muss es wirklich ein bisschen gröber überreißen, wenn wir noch zu was anderem kommen wollen.
Sehr gerne.
Weil 8 Jahre Therapiegeschichte sind bei mir inzwischen so, dass ich das sehr krass abkürze.
Okay.
Also ich hatte ich bin gar nicht so ein Vorzeigepatient eigentlich. Ich bin immer noch nach 8 Jahren hier. Es geht mir sehr gut.
Sehr gut, Gott sei Dank.
Ich kann sagen, also ich fühle mich wirklich gut und ich mache jeden Tag Sport und es geht mir auch sehr
schön.
Gut.
Sehr cool.
Eigentlich habe ich so, sagt man, Glück im Unglück mit meiner Mutation. Ich habe eigentlich eine tolle Mutation. Für die Eigenmutation gibt es ganz viele Medikamente, ganz viele Therapien und inzwischen auch Therapien, die, wenn man sie als Erstlinie bekommt, super lange wirken. Also viele Jahre.
Mhm.
Und jetzt, wenn man heute als Altpatient diagnostiziert wird, dann kann man wirklich die Hoffnung haben, ganz, ganz, ganz viele Jahre, ich sage extra keine Zeit,
ja,
gut damit leben zu können, so lange, dass man immer noch Hoffnung haben kann, dass die Forschung vielleicht doch so weit kommt, daraus chronische Krankheit zu machen.
Ja.
Sie sind ja gerade bei Lungenkrebs eben sehr aktiv. Bei mir war das nicht der Fall. Ich hatte noch so Zusatzmutationen, die sich ungünstig ausgewirkt haben und ich hatte fast jedes Jahr einen Progress der Behandlungsbedürftigen. Also ich bin bestrahlt worden in der Lunge 2-mal und auf den beiden Halsseiten in der Achselhöhle an den Lymphknoten und ich habe eine Lungenflügelamputation gehabt, zwischendurch nach 6 Jahren übrigens auch erst, da hatte ich 6 Jahre Lungenkrebs und dann kam meine große OP. Ich hatte 3 Bestrahlungen wegen Hirnmetastasen, die wiedergekommen sind und ich bin jetzt in meiner 4. Linie, was die Therapie angeht, also in dem letzten Medikament, das noch zugelassen ist in Deutschland, aber die Studie ist jetzt auch gerade fürs nächste Medikament nach Deutschland gekommen. Das ist ein untypischer Verlauf für Altpatienten, dass ich jedes Jahr solche starken Progresse hatte, wo man auf jeden Fall handeln musste. Dass so ein Progress, das ist schon eine heftige Situation jedes Mal. Ne? Man kommt ins Arztzimmer rein, ganz am Anfang, das erzählen ja viele, dass sie Angst haben vor dem CT und vor dem Staging und was dabei rauskommt. Und das hatte ich natürlich auch am Anfang. Und wenn man dann ins Arztzimmer reinkommt und den ersten Progress hatte ich schon nach 9 Monaten. Und da dachte ich, oh, das geht aber schnell jetzt hier. Das scheint doch nicht so eine stabile Nummer zu werden. Und du kommst ins Arztzimmer rein und der Arzt sagt, oh, es tut uns leid, aber es sind neue Hirnmetastasen da und wir müssen jetzt doch was tun. Dann ist das erstmal fast so schlimm wie die Erstdiagnose.
Klar.
Beim ersten Mal. Und beim zweiten Mal auch noch und beim dritten Mal wird schon ein bisschen leichter und beim 4. Mal gewinnt man schon ein bisschen mehr Routine. Also tatsächlich ist das etwas, wo man auch reinwächst in diesen Umgangsprogress.
Ja.
Es gab auch Situationen, wo ich schon einen Progress habe und wo es kein verfügbares Medikament mehr gab und wo auch keine Studie mehr in Aussicht war. Wo es erstmal so aussah, ich habe neue Hirnmetastasen, die Therapie funktioniert nicht mehr, wir haben keine Optionen mehr. Wir können jetzt die Hirnmetastasen behandeln, okay. Und ich kann jetzt noch meine Chemotherapie machen. Ich weiß aber, die wirkt bei mir nicht so gut. Das wird mir nur ein paar Monate bringen. Und das war dann schon auch der Moment, wo ich mich auch nochmal ganz anders mit meinem Sterben müssen auseinandersetzen musste. Und wo, das war auch hart. Ich habe aber schon vorher gute Hilfe an meiner Seite gehabt, weil ich schon sehr lange im Kontakt mit dem Hospizverein hier bin. Aber es war machbar und es war in Ordnung dann für mich. Dann kam so nach 4 Wochen die Situation, dass es aber doch wirkt und vielleicht doch ein Fehlalarm war und dass wir doch einfach mit der Bestrahlung jetzt weitermachen können. Und so war es dann auch erst. Und diese Situation, die hatte ich eben nach 6 Jahren mit dem Medikament. Und ich würde sagen, seitdem bin ich irgendwie mit dem Thema auch so ein bisschen durch. Also ich hatte danach seitdem schon 3 Progresse. Einen Progress wurde mir eben der Lungenflügel entfernt. Bei dem nächsten Mal wurde ich hier sehr großflächig bestrahlt und bei dem anderen Mal hier sehr großflächig bestrahlt. Was soll ich sagen? Also ich bin in diese Progresse reingegangen und dachte so, ja, okay, schauen wir mal, was kommt. Bei den letzten beiden Progressen, ich mache mir keinen Kopf mehr von einem CT. Also mir fällt ein, dass ich eigentlich Staging habe in dem Moment, in dem ich die Klinke runterdrücke zum Arzt.
Das ist doch das Allerbeste.
Das ist auch das Allerbeste. Eigentlich ist alles vorher Zeit verschwendet.
Ist so.
Und die letzten beiden Male, da habe ich sogar vorher die Lymphknotenmetastasen ertastet am Wochenende. Ich dachte so, oh, das gehört da nicht hin. Dachte schon direkt, das ist was. Und habe zum Glück auch einen super guten Arzt. Ich habe da am Montag angerufen, am Dienstag war ich zur Biopsie da und nächste Woche Mittwoch war ich schon auf dem Bestrahlungstisch. Und da war es kein Moment mehr schlimm, tatsächlich, sondern ich habe es gefühlt und dachte so, boah, okay, das können wir wegstrahlen. Und das ist so ein bisschen eine Folge von Erfahrung. Das ist aber auch ganz stark eine Folge von, ich habe ganz oft die Erfahrung gemacht, wir können noch was tun. Also das Nervensystem mag bei schlechten Nachrichten, bei Krebs vor allem, immer erstmal auf 180 sein und total brennen. Und das mag total aufwühlend sein, wenn man hört, da ist wieder was gewachsen oder die Therapie funktioniert nicht mehr. Aber ich habe jetzt so oft die Erfahrung gemacht, selbst wenn ich, und ich habe schon einen guten Überblick, was alles möglich ist, selbst wenn ich schon denke, jetzt sehe ich nicht mehr hier eine Möglichkeit, dann tun sich ganz oft doch noch Wege und Möglichkeiten auf, die dich dann doch noch viel weiterführen können. Und es ist eigentlich, natürlich ist es sinnvoll und irgendwie ist nach all den Jahren endlich auch mein Nervensystem da angekommen, wo dann das reale Denken ist, nicht zu sagen, ach, da ist was, da können wir erstmal entspannt bleiben und erstmal abwarten. Jetzt gucken wir erstmal, was das ist, machen eine Biopsie, schicken das ein und dann überlegen wir, was wir tun. Und bis dahin brauche ich mich auch nicht aufregen.
Ja, ja, klar.
Wahnsinn. Das ist eigentlich eine positive Erfahrung, dass man merkt, wie viel möglich ist. Also was es alles für tolle Therapiemöglichkeiten heutzutage gibt, wie viele Chancen es gibt und wie viel Wissen es gibt und wie gut man auch aufgehoben ist. Total guten Krankenhäusern, wenn man tolle Ärzteteams hat, noch ein besseres Ärzteteam für eine Zweitmeinung vielleicht im Hinterkopf. Wenn man ein tolles Netzwerk in einer Community hat, die einen stärkt und die sofort aufdreht und sagt, dann frage ich nochmal bei meinem Arzt nach, dann mache ich das nochmal, dann hole ich die Meinung. Hast du die Studie schon dazu gelesen, wo man genau weiß, man kriegt die ganze Expertise und man wird auch emotional aufgefangen.
Ja.
Das ist so wichtig, vor allen Dingen finde ich, als metastasierter Patient so gut eingebunden zu sein.
Total, ja.
In ein Patientennetzwerk, bei den Ärzten und auch selber ein gutes Wissen zu haben, was ich am Anfang selber auch nicht konnte, mich mit meiner Krankheit auseinanderzusetzen. Und ich habe da totales Verständnis für jeden, der erstmal sagt, ich brauche irgendwie erstmal Zeit, ich kann das nicht.
Ja, natürlich. Ja, absolut. Das ist
aber ich würde wirklich jedem raten, Kontakt zu suchen, wann immer man soweit ist und das gut kann. Weil es inzwischen wirklich beim Lungenkrebs eine ganz, ganz tolle Community gibt und es gibt ganz tolle Möglichkeiten, miteinander in Kontakt zu treten.
Wahnsinn. Dann kann man doch wahrscheinlich auch so sagen, dass du eine so der Vorreiterin bist oder warst und das Ganze auch so ein bisschen angestoßen hast, oder?
Also es gibt die ersten anderen Patienten, die ich außer meiner Mitpatientin gefunden habe, das war tatsächlich bei Instagram. Und die sozialen Netzwerke sind jetzt, ich glaube 2021 oder 20, also ist noch nicht so lange her. Ne? Sehr lange war ich eben doch auch ziemlich alleine, auf mich allein gestellt. Und dann habe ich bei Instagram so die ersten gefunden. Und das waren so Anfänge von einer kleinen Gruppe von Frauen, die sich erstmal gefunden haben und aus denen heute was ganz Großes gewachsen ist, weil jede dieser Frauen hat so ihren eigenen Weg gefunden, etwas zu machen. Aus der Stärke, die sie damals aus dieser kleinen Gemeinschaft gewonnen hat, ist was ganz Großes gewachsen. Also die Karin Abel ist ja auch mit ihrem Podcast bekannt, die eben auch Lungenkrebspatientin ist und viele Lungenkrebspatienten die Möglichkeit gibt, bei ihr zu sprechen und das andere da bei ihr hören. Die Michaela Neuenkirch, die sich beim Patientenverein Zielgenau engagiert und die da wirklich tolle Patiententage initiiert. Und Zielgenau, ein toller Verein, den es seit auch 21 oder 22 gibt. Mhm. Eine super gute Anlaufstelle für alle, die Fragen haben oder die sich irgendwie vernetzen wollen. Also ganz fantastisch. Oder die Annette, die jetzt in Balingen da eine Selbsthilfegruppe aufzieht, die in der Steg, die eine Selbsthilfegruppe in Frankfurt macht. Und ich, die das hier in Düsseldorf initiiere. Und ich habe mir mit der Eva Leroy dann zusammen noch ein Kinderbuch geschrieben oder ein Buch für Familien.
Wow, wie toll.
Und es ist ganz viel Engagement aus diesen Menschen gewachsen. Wir brauchten erstmal uns so gegenseitig, um uns zu stützen. Die allermeisten sind danach aber wirklich rausgegangen, weil sie gemerkt haben, wie gut das tut, so eine Unterstützung zu haben, andere Patienten zu kennen, die genau wissen, wie du dich fühlst und wie es dir geht. Und die dann jeder für sich vor Ort, eben weil wir aus ganz Deutschland kommen,
ja,
von genau. Bayern bis Niedersachsen, jeder für sich vor Ort dann geguckt hat, was können wir denn hier wirklich anbieten, ne, für andere Menschen. Und ich habe hier wirklich ganz toll seit einem Jahr so ein Lungenkrebsfrühstück und ein Lungenkrebsnetzwerk, das ganz viel Zulauf hat in Düsseldorf, wo Leute auch aus ganz NRW hinkommen. Die Eva hat eine Selbsthilfegruppe, die ganz toll ist. Wir bauen da jetzt einfach Sachen auf. Der Nils Glaubke mit seinem Krebs was du Podcast, der sich auch rund um den Lungenkrebs dreht, eine tolle Expertise da auch hat.
Total. Also auch hier Empfehlungen gehen raus an Karin Abel natürlich, an Nils, der ja auch schon hier im Podcast unter anderem auch war. Also Wahnsinn, was da auch alles so passiert. Ich wollte dich nicht unterbrechen, ich wollte einfach noch mal kurz ein bisschen Werbung streuen.
Gerade so ein bisschen so eine Aufbruchsstimmung, dass man jetzt gerade im Lungenkrebsbereich sind viele Patienten, die eben jetzt schon ein paar Jahre gut damit leben können und jetzt so ihre Kraft und ihr Engagement einfach dafür einsetzen, dass das sichtbar wird und dass die Leute Anlaufstellen finden und dass es verschiedene Gruppen und Initiativen gibt, wohin sie sich wenden können. Und ich finde es auch ganz großartig, das ist so mutmachend, was gerade passiert hier.
Was hast du gemacht, Julia, als du noch relativ alleine warst? Also wie hast du dir, wie kann man sich das so vorstellen? Weil du hattest ja in dem Sinne gar nicht diesen Austausch. Also hast du dann da, wie hast du die Zeit überbrückt, sagen wir es mal so? Da gab es ja wahrscheinlich zigtausend Fragen, die du auch irgendwie hattest. Konntest du die denn wenigstens dann mit deinem Arzt klären? Und warst du auch in psycho-onkologischer Betreuung in dem Sinne, dass du immer wieder gestärkt wurdest? Wie war das für dich?
Also die ersten Jahre waren so, dass ich nicht in psycho-onkologischer Betreuung war. Ich hatte so die Idee, also ich konnte mir nicht vorstellen, dass mir das was bringt, weil ich dachte, naja, nicht sterben zu wollen, ist ja jetzt keine Krankheit oder nichts, was man behandeln kann. Das ist ja eigentlich die Normalität.
Ja.
Ich war später dann nochmal tatsächlich ein Jahr bei einem sehr guten Psycho-Onkologen und habe dann gemerkt, er hat doch viele Möglichkeiten, mir so Sachen mit auf den Weg zu geben, Werkzeuge, die einem gut helfen können. Also ich würde schon sehr empfehlen. Aber ich war damals da nicht. Und wenn ich beim Arzt war und da über Nebenwirkungen gesprochen habe, das war immer so, das ist ein bisschen bis heute bei manchen Ärzten, man wird so angeguckt und dann denkt der Arzt sich so, aber sie lebt doch. Also sie ist metastasiert, sie hat Hirnmetastasen.
Und sie wird hier
noch sofort gestorben. Im Bett noch, so direkt vor mir. Und jetzt lebt sie noch. Also was will sie denn jetzt noch?
Genau, ja.
Tatsächlich ist das bei uns so ein bisschen so das Gefühl, weil wir so wahrscheinlich für die Ärzte auch noch das so ein Wunder ist, dass diese Medikamente so wahnsinnig gut wirken. Denn die sehen natürlich, die Mutationspatienten sind ja immer noch eben in der Unterzahl. Und die sehen halt natürlich immer noch viel mehr Patienten auch sterben daran. Wobei, ich möchte das jetzt nicht nur allein auf die Mutationspatienten beziehen.
Nein, Quatsch.
Wir haben auch Leute bei uns ohne Mutation, weil auch die Immuntherapien so einen wahnsinnigen Durchbruch auch bei Lungenkrebs gebracht haben. Das auf jeden Fall. Also auch die haben fast noch tollere Chancen im Moment als die zielgerichteten Patienten, weil da ist ja sozusagen Open End. Aber ich war wirklich, also ich hing total in der Luft. Also es war wirklich für mich ein paar Jahre. Ich habe keine Ahnung, wer ich jetzt eigentlich bin. Dass ich Krebs habe und dass ich bald sterben werde. Das ist immer in meinem Kopf. Das ist immer im Hinterkopf. Das vergisst man nicht. Ne? Das wird so schon ein Teil deiner Identität. Das bestimmt ja auch alles. Gehst du arbeiten oder nicht? Ja, dass ich nicht umgezogen bin, dass ich keine Kinder habe. Das hat alles beeinflusst. Und von außen wird dir aber suggeriert, du siehst ja aus wie gesund. Dir geht's doch bestimmt gut. Du kannst doch jetzt deine Zeit genießen. Denk doch nicht über den Krebs nach und sprich auch vor allem nicht über den Krebs, denn wir wollen das gar nicht hören. Und man hängt so dazwischen und weiß irgendwie nicht, wie man sich verhalten soll und was richtig ist. Und gerade dieses sprich nicht darüber. Manche Menschen, die einem nahestehen, die sind im ersten Jahr natürlich auch total alarmiert. Was passiert da? So eine schlimme Diagnose. Da merken sie, hey, das ist doch gut, sie kriegt ja nur Tabletten. Und sie sieht ja total gut aus, dann ist ja eigentlich alles wieder in Ordnung. Wir möchten ja jetzt auch nicht Krebs immer zum Thema haben. Und dann findet man sich in so Situationen wieder, wo man vielleicht auf Familienfeiern ist, mit Leuten, die man nicht jeden Tag sieht. Und dann wird man gefragt, wie geht's dir?
Schwierige Frage.
Ja, was soll ich jetzt sagen? Und da sagt man, ja, ich habe jetzt metastasierten Krebs und ich habe nicht mehr so lange zu leben. Ja, okay, aber ja, aber das ist doch jetzt, ach so, ah ja. Ich hatte jetzt auch letztens eine Bein-OP. Das ist auch nicht schön. Ja, aber das ist ja jetzt hier eine Hochzeit, da wollen wir was nicht reden.
Ja.
Und alle sprechen dann über ihr Leben, was halt passiert ist im letzten Jahr. Alle sagen dann, ja, ich habe mich beruflich verändert, ich bin umgezogen, ich habe das und das gemacht. Und du sollst halt nicht über dein Leben reden, weil dein Leben ist jetzt nichts mehr, worüber man reden darf. Und das ist halt, das ist schon richtig schwierig, das immer wieder so zu erleben. Dann halt kein Beispiel zu haben. Wie gehen andere damit? Wie machen die das? Was für Erlebnisse haben andere Menschen damit? Und das war wirklich so ein, ich hänge in der Luft. Ich hab keine Ahnung, wie ich es machen soll. Auch mit der Arbeit. Also ich bin erstmal dann nach einem halben Jahr wieder arbeiten gegangen. Auch erstmal. Ich habe dann schon die Stunden etwas reduziert, weil ich dachte, ja, ich möchte schon ein bisschen mehr Zeit jetzt auch haben. Wenn du begrenzt bist, dann will ich auch mehr Raum für mich haben.
Ja, klar.
Und nach einem anderen Medikament merkte ich aber, ich schaffe das nicht mehr. Die Nebenwirkungen sind so stark, dass ich vielleicht gerade noch die Arbeit schaffe, aber dann habe ich gar nichts mehr für mich. Und dann habe ich mich erstmal beraten lassen, ist Rente überhaupt etwas, was für mich in Frage kommt? Also ich habe auch gar nicht die Teilerwerbsminderungsrente voll beantragt. Ich kannte das gar nicht. So, auch da fehlt natürlich der Austausch oder die Erfahrung
natürlich
von anderen Patienten. Ne?
Ja, das ist ja.
Oder nicht, wie macht ihr das? Das war alles so ein bisschen sich selber langsam vorantasten irgendwie. Also keiner sagt dir, wie du als metastasierter, totgeweihter Patient, der aber noch so eben normal in seiner Wohnung sitzt, wie er sich verhalten soll und was für ein Leben das sein soll. Also ich habe mir erstmal das Leben auch schön gemacht. Ich habe versucht, mir einfach so viele schöne Dinge ins Leben zu holen.
Das war wichtig, natürlich.
Dann ist ein Hund bei uns eingezogen. Dann habe ich mir einfach schöne Kurse, schöne Ankerpunkte in der Woche gesucht, die mir richtig Spaß und Freude gemacht haben. Ja, solche Sachen. Ne? Ich habe mir einfach wirklich, ich habe einfach das versucht, das Leben so zu genießen, wie es ist. Und worauf man immer wieder zurückkommt, glaube ich, als metastasierter Patient, es macht keinen Sinn, weit in die Zukunft zu schauen. Man muss sich wirklich in dem, was man so Achtsamkeit nennt, üben. Hier und jetzt bleiben.
Hier und jetzt, ja.
Dass du dir hier und jetzt die Zeit schön machst, weil man auch gar nicht vorhersehen kann, wie das morgen aussieht.
Aber das kann ja keiner von uns, ne? Das kann ja, können ja auch nicht Betroffene, die können ja auch vom Auto überfahren werden oder vom letzten Zug.
Das hören wir sehr
oder?
Oft, aber nicht Betroffene denken nicht den ganzen Tag, dass das
ich
morgen
weiß.
Passieren kann.
Ja, natürlich. Ich weiß genau, was du meinst. Also ich glaube, das können auch wirklich nur Betroffene sagen in dem Sinne. Also egal, ob was es jetzt für eine Krebserkrankung auch ist, ne? Also die eben damit konfrontiert wurden, ne?
Ich glaube auch, wer so eine Diagnose erstmal bekommt, dieser Schock der Erstdiagnose, der ist fast immer gleich, ganz egal, in welchem Stadium du bist, weil das ist, da steht erstmal der Tod im Raum, auch wenn du Stadium 1 Patient bist, weil man das in dem Moment noch gar nicht erfassen kann,
eben,
wo man eigentlich steht.
Ja.
Man hört einfach nur Krebs und das ist fürchterlich. Ja.
Ja. Natürlich. Vor allem, wenn du auch schon jemanden aus der Familie selber verloren hast oder so, ne? Das ist dann ja nochmal so ein ganz anderer Aspekt dann auch, ne? Und da hast du ja nochmal ein tieferes Loch in dem Sinne, wo du dich dann fragst, werde ich auch sterben dann eben, wie meine Mutter, wie mein Vater, Bruder, Schwester, Onkel, whatever dann eben, ne? Und das ist ja nochmal eine schärfere Situation dann eben auch. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, also wie das jetzt auch bei dir ist oder eben auch bei allen Patientinnen, also gerade was das Thema Lungenkrebs auch angeht, dieser Austausch, der eben auch so unglaublich wichtig ist. Aber wir wollen ja auch gerne noch ein bisschen darüber sprechen, dass es ja fast noch gar keine Angebote für euch gibt. Das war dir ja auch noch wichtig, darüber zu sprechen, dass es jetzt so langsam eben auch ins Rollen kommt, aber dass es da noch nicht wirklich viel gibt, richtig?
Es gibt den Patientenverein Zehlgenau für die Mutationspatienten, der eine total wichtige Anlaufstelle ist und total gute Connections hat, was die Ärzte angeht in Deutschland, die wahnsinnig viel Wissen haben, sehr gut beraten, tolle Foren bei Facebook haben und einen total guten Patiententag machen. Und dann gibt es den Bundesverband Selbsthilfe Lungenkrebs, der sich eben um den Bereich Selbsthilfe sehr bemüht. Und das ist auch sehr wichtig, die machen zweimal im Jahr ein Lungenkrebs-Barcamp, wo es ganz tolle Workshops gibt und wo es sich auch wirklich lohnt, hinzugehen und teilzunehmen, einmal online, einmal in echt, weil man da total tolles Wissen kriegt in einer wirklich angenehmen Atmosphäre und ein ganz toller Austausch auch unter den Patienten dort gefördert wird. Und es gibt dort eben auch einige Selbsthilfegruppen, die man da finden kann, die sind meistens auch bei dem Bundesverband auf der Webseite dann zu finden. Und ich möchte die Menschen wirklich ermutigen, danach zu suchen und den Kontakt aufzunehmen. Also zu mir kamen auch Patienten zum Frühstück, die sagten dann, ich habe den Flyer schon ein halbes Jahr liegen. Ich habe mich nicht getraut, ich habe gedacht, ich komme hier hin. Alle sind ganz traurig. Mein Arzt sagt mir auch, geh doch nicht in eine Selbsthilfegruppe, weil du hast doch selber schon so eine traurige Geschichte. Dann hörst du dir noch mehr traurige Geschichten an. Was soll dir das bringen? Aber die Leute sind so froh, wenn sie da sind.
Natürlich.
Und merken, was für eine Erleichterung das ist, dass sie sich gegenseitig haben. Und dass sie so offen und so locker auch sprechen können, auch über schwere Themen.
Klar.
Weil man doch dann sich immer ein bisschen zurückhält, auch wenn man irgendwie ein gutes Umfeld hat. Aber man nimmt immer ein bisschen Rücksicht auf die anderen und weiß nicht, was man denen zumuten kann. Und so offen und so locker kann man halt doch nur unter Patienten.
Definitiv.
Und es gibt jetzt inzwischen eben so ein paar Angebote und ich würde mir sehr wünschen, dass die Leute sich trauen, das auch in Anspruch zu nehmen und dass sie vor allen Dingen die Menschen ansprechen. Man muss die Menschen ansprechen, da kommen wir leider nicht drum rum. Wir haben noch nicht so viele Vereine und Initiativen und Gruppen, aber wir sind alle ansprechbar. Also auch bei den Lungenkrebsbetroffenen auf Instagram, alle, die sich da zeigen, die darf man anschreiben. Die darf man ansprechen, die telefonieren mit dir, die treffen sich auch mit dir, wenn du in der Nähe bist. Zeit. Dafür sind die da.
Und das ist so schön, dass ihr halt so ein relativ kleines Netzwerk dann eben auch habt, weil es ist dann eben auch so echt, so authentisch, so familiär vor allem auch.
Das
ne?
ist total familiär, das stimmt. Also man lernt sich kennen und dann ist man drin.
Ja.
Und jetzt hatten wir gerade Patiententag wieder in der Uniklinik Köln. Diesmal waren 150 Patienten da.
Wow.
Bei mir im ALK-Raum saßen auch bestimmt, ich weiß nicht, 30, 35, 40 Patienten.
Toll.
Ja, von den 2017 bis heute hat sich da was getan, auf jeden Fall. Und es ist auch wirklich, muss ich sagen, manchmal retten. wenn man diese Kontakte hat. Denn da ist, es ist halt immer noch nicht, wie gesagt, wie diese Testung. 60% der Patienten. Es gibt eben leider immer noch sehr, sehr viele Fälle, die in Krankenhäusern oder von Ärzten behandelt werden, die nicht Lungenkrebszentrum sind oder die noch nicht von diesen Studienüberblick zum Beispiel haben. Auch bei uns ist es schon wichtig, welche Studien gibt es, wo ist das nächste Medikament, wie komme ich da dran?
Ja,
und das Wissen ist halt in diesen Patientennetzwerken ganz stark vorhanden. Oder, was ich auch gerne ansprechen möchte, diese TKIs, die wir bekommen, die sind hochwirksam. Das sind ganz tolle Medikamente. Bei manchen TKIs, die wirken so gut und so schnell, dass man tatsächlich innerhalb von Tagen merken kann, wie der Tumor sich verkleinert oder wie Metastasen zurückgehen. Die sind wirklich ganz toll. Und manchmal machen die dich auch komplett krebsfrei, also auf dem CT. Wir sind Stadium 4 Patienten, wir sind im letzten Stadium, wir sind metastasiert. Es ist total klar, dass eine Mikrometastasierung im ganzen Körper vorhanden ist. Und diese TKIs, die setzen sich auf den Tumor und blockieren ihn. Und wenn man ihn wegnimmt, dann wächst der Tumor wieder. Immer. Weil das Medikament ist nicht heilend. Es ist nur ein Blocker, sozusagen.
Verstehe.
Es gibt vereinzelt, ist mir das jetzt schon untergekommen, ganz vereinzelt nur zum Glück, dass Patienten gedacht haben oder das Gefühl hatten, nach einem Jahr oder nach 2 Jahren, wie sie die Medikamente genommen haben und das CT, und sie haben wirklich so gut angeschlagen, dass auf dem CT gar nichts mehr zu sehen war und sie komplett tumorfrei waren. Dass sie dann gedacht haben, ich bin bestimmt geheilt. Und sich das so sehr gewünscht haben, dass sie geheilt sind, dass sie auch teilweise entgegen, also man muss sagen, eigentlich immer, kein Arzt wird einem dazu raten, die TKIs abzusetzen, aber dann haben sie eben auch TKIs abgesetzt, diese Medikamente. Und davon muss ich wirklich warnen, weil die Metastasierung, der Krebs kommt zurück und der kommt meistens auch leider sehr schnell zurück.
Mhm.
Und dann hatte ich schon Patienten, die dann so eine so starke Hirnmetastasierung hatten, dass dann wirklich bleibende Schäden da sind. Oder man das dann irgendwann schlecht wieder einfangen kann. Das ist etwas, was man einfach nicht tun sollte. Wir kommen vielleicht irgendwann dahin, dass die Medikamente so lange und so gut wirken, dass man von einem chronischen Krebs sprechen kann. Aber niemand spricht im Augenblick bei uns und in den Stadium 4 Patienten eben von einer Heilung. Und so ein chronischer Status, der wäre schon irgendwann total wünschenswert, auch weil die Nebenwirkungen schon, denke ich, immer besser in den Griff zu kriegen sind auch. Das ist auch so eine Entwicklung. Aber man sollte jetzt, heute, zu diesem Zeitpunkt auf gar keinen Fall daran denken, egal wie gut die ganzen Bilder und das ganze Staging ausfällt, diese Medikamente abzusetzen. Das ist wirklich total wichtig. Das sieht bei der Immuntherapie anders aus. Da gibt es eine andere Entwicklung und andere Möglichkeiten. Aber bei den zielgerichteten Medikamenten, da ist das so.
Ja, ich finde das super, dass du das jetzt auch nochmal explizit sagst. Ich wusste, dass das dein Wunsch ist und ich habe es mir auch extra aufgeschrieben, dass wir da definitiv heute nochmal drüber sprechen. Und ich sage es ja auch immer wieder, also ich bin ein absoluter Freund der Schulmedizin, du weißt das. Und ich finde, man kann eben alles zusammen mit der Schulmedizin in Absprache machen, mit den Ärzten. Da kann man dann eben ganz, ganz viel auch natürlich dann auch Alternativmediziner zunehmen dann eben auch. Ne? Aber wenn diese Medikamente so gut anschlagen, und klar gibt es Nebenwirkungen, die gibt es aber auch bei anderen Medikamenten, wie jetzt zum Beispiel auch Brustkrebspatientinnen Tamoxifen jahrelang nehmen sollen dann eben auch, ne? Aber das ist ja nochmal was ganz anderes, wie das jetzt bei euch ist dann eben auch. Und es sind diese zielgerichteten Medikamente. Und die Forschung, die ist ja immer weiter und die tut ja immer mehr, um eben noch besser zu werden, noch intensiver zu werden, den Menschen einen noch mehr Lebensmut zu geben, dann eben auch durch diese Therapiemöglichkeiten, durch diese Medikamente. Und es ist immer ein sehr gefährliches Spiel, auf dem wir uns begeben.
Total, absolut.
Und keiner kann natürlich die Entscheidung nicht abnehmen. Und dann sollte einem aber auch wirklich bewusst sein, hey, es ist dein Leben, mit dem du, also was du jetzt daraus machst, ist deine Verantwortung.
Ich finde, man sollte sich immer was dazu suchen, komplementär. Ja. Also
genau.
Ich mache selber auch Yoga und Meditation. Es hilft mir total gut.
Ja.
Einfach, weil man sich in dieser Situation immer wieder auch neu ins Gleichgewicht bringen muss.
Ja.
Denn letztendlich, es ist ja weiterhin so, ich bin Palliativpatient. Mhm.
Ja.
Und die Psyche immer im Gleichgewicht zu behalten, das erfordert auch Kraft. Und das ist total unterstützend.
Total.
Aber man muss sich halt immer auch wirklich im Klaren sein, dass diese Therapien, also die Ärzte schauen uns nicht zu Unrecht wie ein Wunder an. Wir sind auch ein bisschen ein Wunder.
Total.
Wir stehen eigentlich so kurz vorm Abgrund.
Ja.
Ne? Mit den Zehen ragen wir schon drüber und dann haben wir so ein Medikament, das uns einfach festhält. Und wenn wir das weglassen, dann fallen wir ganz schnell rein. Das ist einfach so dabei.
Ja.
Aber es ist toll, dass es diese Medikamente gibt. Und daran sollte man auch viel Vertrauen haben.
Total. Ist so. Also es ist ja auch super wichtig, dann Vertrauen in seinen Arzt zu haben oder in seine Ärztin zu haben oder eben auch sich da eine Zweitmeinung dann einzuholen dann eben, ne? Also dass man dann auch gut aufgehoben ist und so, wie ich es ja auch eben schon gesagt habe, dass die Ärzte wirklich auch wissen, was sie tun dann eben auch und dass man sich dann ja auch immer wieder Expertinnenwissen dann aneignen kann von Kolleginnen unter anderem dann oder auch dann der Arzt dann aber auch wirklich sagen sollte, ja, nee, gehen Sie nicht in das Ortskrankenhaus, sondern nehmen sie wirklich 50 Kilometer in Anspruch, aber da sind sie wirklich genau gut aufgehoben.
Das würde man
auch,
sich total wundern, also wünschen. Die Krankenhäuser sind ja eigentlich alle spezialisiert. Und trotzdem schickt Krankenhaus A nicht die Patienten ins Lungenkrebszentrum, sondern behandelt sie erstmal lieber selber. Das ist schon ein Problem.
Ja, das meine ich ja. Also das ist eben auch super, super wichtig, dass man da wirklich dann auch in diese Verantwortung gerät, dann eben das Wohl des Patienten im Vordergrund zu stellen dann eben und nicht, ach komm, wir behandeln die jetzt mal irgendwie selber dann so nach dem Motto, ne?
Ja, mal gucken, ob wir da noch hinkommen.
Ach, natürlich, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Also ich glaube, dass du hier wirklich so eine der Fahnenträgerinnen bist, also dass du so dieses Licht, diese Fackel oben hältst dann eben und dass wir dich brauchen hier, ne? Also dass du eben
also
hier
das brauchen
bist.
Wir aber ganz viel. Ich würde dich jetzt gar nicht für mich alleine beantworten.
Nein, aber ich meine so.
Die anderen, die sind schon auch.
Total.
Hat sich, also zusammen ist sowas gewachsen einfach.
Ja,
und das finde ich so wunderschön, dass daraus so viel erwachsen auch ist.
Genau, richtig.
Das finde ich ganz toll. Und noch sind wir, ich glaube, sind wir vielleicht nur eine Handvoll oder zwei Handvoll Fackelträger und Trägerin. Ja. Aber ich hoffe, dass es ganz schnell auch ganz, ganz viel wird. Und ich merke auch, dass immer mehr Patienten, das ist ja auch so ein großes Tabu ganz lange oder teilweise immer noch, ne? Dass Patienten sich nicht trauen zu sagen, dass sie eben Lungenkrebs haben, weil du hast ja dann geraucht und du bist selber schuld.
Ja, so ein Quatsch, ne?
Also Lungenkrebs, das kann man auch nochmal schnell dazu sagen. Komm, da kriegt man natürlich jeden anderen Krebs auch.
Natürlich.
Weil einfach Pech gehabt hat. Ne? Also man denkt immer, so Lungenkrebs kriegt man nur, wenn man geraucht hat, aber jeden anderen Krebs, Knochenkrebs, den kriegst du, der kommt aus der Luft geflogen. Lungenkrebs leider auch sehr häufig. Es kann halt jedes Organ treffen. Und selbst wenn, ne, der Mensch hat Krebs, was soll ich ihm jetzt noch hinterher sagen, das hättest du mal lieber gelassen.
Das ist so.
Aber es ist halt dadurch so ein großes Tabu und viele schämen sich auch. Und es gibt total viele Patienten, bei denen das niemand weiß.
Ja,
die trauen sich das niemandem zu sagen. Die leben dann wirklich
so traurig.
Im Verborgenen. Da weiß es nur der Mann oder die Frau und sonst niemand. Und das ist so traurig.
Ja, also da müssen wir auf jeden Fall noch in der heutigen Gesellschaft da vor allem auch was zu tun. Ne? Also dass man da...
Da hilft jeder Patient, der sich zeigt und der auftritt. Und ich merke wirklich von Jahr zu Jahr, dass es auch immer mehr Patienten werden. Und das ist total schön.
Ja, Julia, ich glaube, wir könnten hier noch stundenlang weiterquatschen, aber wir kommen jetzt auch so langsam zum Ende. Ich bedanke mich, dass du hier warst und dass du dir die Zeit genommen hast, auch über dieses so, so wichtige Thema auch zu sprechen, vor allem, was man eben auch selber tun kann als Betroffene, dass es eben genug Anlaufstellen gibt. Wir verlinken hier natürlich auch alles in den Shownotes, aber alles, was du hier noch sagen möchtest, darfst du natürlich jetzt gerne tun. Die letzten Worte gehören dir. Ich verabschiede mich schon mal und wünsche dir natürlich von Herzen alles, alles Gute. Und ich hoffe so sehr, dass du hier noch ganz, ganz viele Jahre bei uns bleibst dann eben auch und dass du genauso weitermachst wie bisher.
Ja, danke schön. Das hätte ich mir wahrscheinlich vorher noch ein paar ein paar schöne letzte Worte überlegen sollen. Hier bin ich noch gar nicht bei den letzten Worten, aber da möchte ich das gerne nutzen, um zu sagen, haltet wirklich Ausschau und sucht Kontakt und nehmt den Kontakt auf. Und dass ich super stolz bin und super glücklich, in meiner kleinen Community zu sein und da so viele tolle Menschen zu haben, die ich alle schon genannt habe und einige wahrscheinlich auch nicht genannt habe und dürfen sich auch alle angesprochen fühlen, die ihr Engagement, ihre Zeit und ihre Kraft dafür einsetzen, dass da was im Werden ist und dass da was entsteht. Und ich finde das so toll.
Ihr Lieben, wenn das nicht ein so, so tolles Interview war mit der lieben Julia, die uns jetzt mitgenommen hat auf ihre Reise von 2016, wo sie lange Zeit erstmal alleine war mit der Diagnose metastasierten Lungenkrebs und Hirnmetastasen unter anderem auch. Und ja, heutzutage dann eben mit so einer schönen Community dann eben auch zusammenarbeiten darf, zusammengewachsen ist und die so, so viel eben auch zusammen tun. Und deswegen würde ich mich natürlich von Herzen freuen, wenn du bei Julia vorbeischaust, wenn du bei Karen Abele vorbeischaust. Wir verlinken hier alles in den Shownotes. Wenn du bei Nils vorbeischaust, Krebs, was nun Podcast, der unter anderem auch schon hier war. Und es gibt so, so tolle Menschen, so wie Julia eben auch eine ist und die eben ja sich das Ziel gemacht haben, anderen Betroffenen dann eben zu helfen, zur Seite zu stehen mit der Selbsthilfegruppe, die eben Julia auch unter anderem auch mitleitet mit ihrem Frühstückscafé, so wie sie es so schön sagte. Und es gibt so, so viele Möglichkeiten vor allem auch. Also wenn du jetzt gerade ganz frisch an Lungenkrebs erkrankt bist, dann sei doch so gut und schreib Julia oder schreib eben auch den anderen wundervollen Menschen da draußen in der Community. Und ja, falls du nicht betroffen bist, dann tu mir einen Gefallen und teil diesen Podcast mit wirklich jedem da draußen, der das hören soll, damit er eben auch weiß, hey, du bist nicht alleine. Und auch wenn das eben eine sehr, sehr schwerwiegende Diagnose ist und wenn man letztendlich auch nicht weiß, wie lange man eben hier auf der Welt ist, so ist dieser Austausch unglaublich wichtig und ich bin ein absoluter Freund von der Schulmedizin, das weiß jeder hier, so wie Julia das eben auch sagt, dass man das sehr, sehr gut eben auch mit der Alternativmedizin kombinieren kann. Und dass jedem aber auch sich die Verantwortung bewusst sein sollte, ja, was man dann eben riskiert, sollte man eben diese zielgerechte Medikation dann eben weglassen. Das wollte ich euch sehr, sehr gerne sagen. Und wie immer, habt eine wunderschöne Woche. Wenn du Lust hast, dann nimm doch sehr, sehr gerne an meinem Adventskalender teil. Es ist der Mutmach-Adventskalender, der geht in die dritte Runde und vielleicht hast du auch Lust der Welt etwas zu erzählen oder ein Experiment mit uns zu teilen, dann schreib mir doch sehr, sehr gerne eine kleine Nachricht, da würde ich mich sehr drüber freuen. Wir sind nächste Woche hier wieder zu einem neuen Thema mit einem neuen Gast, da freue ich mich sehr drauf. In diesem Sinne, ich bin raus und ciao.